Ich versuche halt immer so zu handeln. In Österreich würde man sagen, dass ich keine schlechte Nachricht habe. Und wenn man so wie ich ungefähr 10.000 Obduktionen gemacht hat, dann ist es besser, man hat nicht so viele Schicksale im Kopf. Wenn man also eine Ehrfurcht vor der Natur hat und dem Wirken der Natur, kann man sich nicht ekeln vor Würmern. Die Prozesse nach dem Tod sind ganz natürliche biologische Prozesse, die halt von der Konsistenz her etwas anders sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Über das Ende, diesmal wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche abwechselnd mit Konstantin Sacher mit spannenden Gästen über den Tod und über den Sinn des Lebens. Heute ist mein Gast quasi der berühmteste Gerichtsmediziner Österreichs, Universitätsprofessor Christian Reiter. Er ist in Österreich sowas wie ein Star, weil er nicht nur an allen großen Kriminalfällen als Gutachter beteiligt war, sondern weil er auch einen eigenen Podcast hat mit dem Journalisten Florian Klenk. Klenk und Reiter heißt der Podcast, kann ich sehr empfehlen. Da geht es regelmäßig um berühmte Leichen, um spektakuläre Fälle und Gerichtsmedizin. Letztes Jahr ist auch ein Buch erschienen, das heißt Über Leben und Tod in der Gerichtsmedizin. Und man kann Sie, lieber Herr Professor, auch in einer Show auf der Bühne sehen. Klenk und Reiter, es wird erleich sein. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung. Ja.
Die erste Frage ist immer die gleiche und heißt, wann haben Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Man denkt, wenn man über 40 Jahre seziert hat, eigentlich regelmäßig an den Tod. Und ich habe auch heute Vormittag schon wieder an meinen Tod gedacht. Und zwar an die Fragen, was man noch in der Zeit, die einem zur Verfügung steht, organisieren, erfüllen, umsetzen kann oder möchte und ob sich das realisieren lässt, damit man sozusagen am Ende der Tage eine vernünftige Bilanz ziehen kann.
Und haben Sie da so eine To-Do-Liste, die Sie noch abhaken wollen?
Das Problem ist, dass meine To-Do-Liste von Tag zu Tag
länger wird.
Okay. Und daher, also, aber ich hoffe, dass das auch so der Fall ist, dass es nicht eines Tages so weit kommt, dass ich meine To-Do-Liste erarbeitet oder erledigt habe, weil dann kann ich mich eigentlich nur mehr hinsetzen und auf den Tod warten und das möchte ich nicht. Also ich werde doch wahrscheinlich bis zum Schluss Projekte haben, die ich umsetzen möchte.
So wie ich Sie kennengelernt habe, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, Sie sind ein Berufsexperte in Sachen Tod. Ich habe gelesen, in Ihrem Studierzimmer sind Schädel und Haare und Larven und Mumien und Totenmasken. Wenn man so sehr mit dem Tod umgeben ist, was ist dann der Tod?
Ich habe in meiner Jugend sogar mich mit der Idee getragen, Theologie zu studieren. Bin also katholisch sozialisiert worden. Das hat bei mir aber auch einige Wunden hinterlassen. Ich habe gerade vorhin außerhalb des Podcasts erzählt, dass ich mich als Kind wahnsinnig vor dem jüngsten Gericht gefürchtet habe. Und man kann also mit Religion sehr viel auch in Menschen Schädigendes erzeugen. Ich habe Theologie studieren wollen, das habe ich dann doch nicht gemacht, bin dann letztlich in der Medizin gelandet, habe mich aber weiterhin mit Theologie und Philosophie intensiv auseinandergesetzt. Und man wird als Sezierender, der jeden Tag mit dem Tod zu tun hat, letztlich dazu genötigt, sich ein Weltbild zu schaffen. Und wenn es einem gelungen ist, mit diesem Weltbild zufrieden zu sein, dann kann man einerseits alle diese Eindrücke auch wirklich gut und ohne Schädigung verarbeiten. Denn ich kannte oder kenne Kollegen, die das nicht geschafft haben, die dann oft auch gerne dem Alkohol zugesprochen haben, weil sie einfach diese psychischen Belastungen nicht zurechtgekommen sind.
Wie ist dann Ihr Weltbild, dass Sie das doch können?
Ja, mein Weltbild, also ich muss gestehen, ich habe ein pandeistisches Weltbild, also mit weichen D geschrieben. Das heißt, ich gehe von einem Schöpfungsakt aus, den man naturwissenschaftlich mit dem Urknall oder etwas Ähnlichem in Einklang bringen könnte. Ich gehe davon aus, dass etwas hinter dieser Sache steckt, das im Johannesevangelium 1 als en ho logos am Anfang, im Anfang, nicht am, sondern ja,
im Anfang war das Wort.
So wurde es auch von Luther übersetzt. Im Anfang war der Logos, und ich übersetze das Wort Logos eben nicht als Wort, sondern als Naturordnung. Ist durchaus als Synonym verträglich. Und mit diesem in der Schöpfung, im Anfang, eine Naturordnung, die diese Welt gestaltet und in der wir ein Puzzlestein sind. Als Deist, nämlich weiches Deist, gehe ich davon aus, und ich habe bis jetzt keinen Anhaltspunkt, dass es anders wäre, dass diese schöpferische Macht in dieser Welt nicht eingreift. Ist für uns Menschen eine Herausforderung, weil wir uns nicht darauf berufen können, dass der liebe Gott schuld ist und der liebe Gott wird schon richten, sondern wir müssen es richten. Wir müssen es gestalten. Uns kommt die Verantwortung zu. Und jetzt ist die Frage, wie schaut meine Sicht des Todes aus? Bevor die zwei Chromosomen von Vater und Mutter zusammenkommen, lebt man nicht. In dem Moment, wo diese Chromosomen zusammenkommen, diese Zeugung stattfindet, tritt das Leben in Kraft. Wenn wir versterben, dann kommt es nach dem Tod zu Destruktion bakteriell. Pilze zerstören diesen Organismus, die DNA wird abgebaut und das Leben ist erloschen.
Das mit dem Tod ist es aus.
Wenn wir jetzt von einem Leben nach dem Tod sprechen, dann können wir nur mehr sagen, ja, unsere organische Materie wird wieder in den biologischen Kreislauf rückgeführt, aber ich lebe nicht nach dem Tod. Das heißt, der Begriff Leben nach dem Tod muss damit erlöschen. Es gibt einen Anfang, die Zeugung, und es gibt den Tod. Dazwischen spielt sich das Leben ab. Es gibt auch kein Leben vielleicht vor dem Tod. Daher ist die Frage, ob es dann ein Leben nach dem Tod geben sollte. Aber ich versuche das immer so zu vergleichen, wie mit den, ich habe ein Symbol, das ich liebe, und die Schneeflocke. Die Schneeflocke ist gefrorenes, kondensiertes und gefrorenes Wasser. In dem Moment, wo das Wasser, der Wasserdampf kondensiert und eine Schneeflocke wird, wird man sozusagen materiell. Man ist zwar auch als Dampf auch schon materiell, aber man ist nicht wahrnehmbar. In dem Moment, wo ich eine Schneeflocke werde, bin ich wahrnehmbar. Ich kann als Schnee und als Wasser in dieser Welt wirksam werden. Ja. Als Lawine, als Überflutung etc., als korrodierende Kraft. Wenn der Schnee, die Schneeflocke oder der Wassertropfen verdampft, werde ich wieder zurückgeführt in diesen Dampf. Auch der Dampf, wissen wir von der Dampfmaschine, kann Wirkung machen. Aber das ist das, was nach dem materiellen Dasein immer noch wirksam sein kann. Nämlich wenn Mozart ein Musikstück komponiert hat und wir es uns heute anhören, dann ist das der Wasserdampf von Mozart.
Er wirkt er lebt weiter in seinem dieser Werk Welt, weiter.
Aber er ist nicht mehr materiell. So ungefähr sehe ich mein Weltbild.
Interessant. Spannenderweise erklären wir uns mit diesem Wasser- und Dampfbeispiel oft die Trinität. Ein Wesen in verschiedenen Gestalten. Sie haben gesagt, Sie haben sich früher vor dem jüngsten Gericht gefürchtet. Fürchten Sie sich jetzt noch und fürchten Sie sich vor Ihrem Tod?
Ich gestalte, glaube ich, seit meiner Jugend mein Leben so, dass ich mich nicht genieren muss, wenn ich eines Tages abtrete. Ich versuche halt immer so zu handeln, in Österreich würde man sagen, dass ich keine schlechte Nachrede habe. Ja? Also das heißt, mit seinen Mitmenschen in einer harmonischen Beziehung zu stehen und sich nicht genieren zu brauchen für das, was man getan hat. Vielleicht bleibt auch ein bisschen vom Dampf über danach, sodass die Leute sagen, noch vielleicht in ein paar Jahren kannst du dich nur an den Reiter erinnern, der hat damals, weiß ich nicht, einen interessanten Podcast gemacht oder diesen Kriminalfall gelöst. Mehr bleibt ja nicht über, ja. Der Bertolt Brecht hat einmal gesagt, man ist tot, wenn keiner mehr über dich spricht. Das glaube ich nicht ganz, weil auch die Taten, die man setzt als Durchschnittsbürger, wirken lange nach. Wir wissen das heute aus der modernen DNA-Forschung, dass es Handlungen gibt, die man an einen Menschen setzt, die sich in der DNA dieses Menschen manifestieren und die auch vererbbar sind. Dass also über Generationen Schädigungen der DNA, die durch ein Trauma, durch irgendeine Katastrophe in der DNA entstehen, über mehrere Generationen nachwirkt.
Geht das bei positiven Beispielen auch? Also Traumata ist ja.
Das dürfte vielleicht auch für positive Dinge. Aber vor allem, weil die Natur für Katastrophen eine Überlebensstrategie erfunden hat, dass die Nachkommen eines Menschen oder eines, es gilt ja auch für Tiere, dass die Nachkommen eines Individuums, das einen ein Trauma erfährt, für die nächsten Generationen gewappnet sind.
Diese sowas wie Resilienz ist vererbbar, oder wie?
Ein gewisses Maß an Resilienz, aber auch Verletzlichkeit wird weitergegeben. Das heißt, so wirken wir alle mit unseren Taten an unseren Mitmenschen weiter. Und das ist dann sozusagen die Wirkung des Dampfes, die man erzeugt hat.
Jetzt das ist die Frage, Tod. Sie sind mit sich im Reinen, höre ich, und es bleibt was übrig.
Man muss jetzt selbstverständlich trennen zwischen dem Todsein, to be or not to be, so wie ich mich nicht gefürchtet habe, bevor ich gezeugt wurde, glaube ich mich auch nicht fürchten zu müssen für das danach. Weil es ist für mich ein not to be, nicht mehr als Leben. Daher sind alle Empfindungen, die man als Lebender hat, für die Zeit vor dem Gezeugtwerden und nach dem Tod, glaube ich, nicht relevant. Aber man hat selbstverständlich als Mensch Angst vor dem Sterben. Weil es immer die Frage ist, wie werde ich sterben? Und wie werde ich mein Leben gestalten, wenn ich erfahre, dass ich vielleicht in einem halben Jahr sterben werde? Das sind die Dinge, die einen beschäftigen. Man kann sich jetzt die Frage stellen, ist das gut, wenn man plötzlich der Schlag trifft und man jetzt auf der Stelle hier tot umfällt, dann braucht man keine Angst vor dem Sterben haben, weil das geht zack. Solche Todesfälle habe ich ja hunderte seziert und man hat oft gedacht, meine Güte, der hat es gut gehabt.
Also schon, würden Sie auch lieber vom Blitz getroffen werden?
Das weiß ich eben nicht. Andererseits wieder möchte ich aber auch nicht wissend dem Tod entgegenblicken und zu wissen, in einem halben Jahr werde ich tot sein. Obwohl ich ja eigentlich jetzt schon hier sitzend nicht weiß, ob ich heute am Abend noch einschlafen werde. Weil das erlebe ich ja auch als Gerichtsmediziner. Ich brauche ja nur vor dieses Haus treten. Und mich kann ein Auto abschießen oder etwas anderes passieren. Das heißt, ich muss immer, und das für mich ist es als Gerichtsmediziner, ist der Tod eine Person oder ein Faktum, das mir ständig über die Schulter blickt. Ja? Der steht immer hinter mir, den habe ich immer, den in meinem Denken immer bei mir. Dieses Memento Mori ist bei mir immer vorhanden. Und egal was ich tue, sehe ich immer diesen Tod hinter mir, der mir über die Schulter blickt. Und ich denke mir daher oft, naja gut, wenn es dann sein muss, dann muss es halt sein. Ich tät halt schon noch ganz gern einiges umsetzen in diesem Leben. Und man ist ja so egoistisch und denkt sich, naja, das wäre mir zu früh, ich möchte noch. Aber das ist ja eigentlich ein Egoismus, nicht?
In der Bibel steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf dass wir gut leben. Das heißt eigentlich, das würden Sie unterschreiben. Also wer öfters an den Tod denkt und den Tod quasi mit einkalkuliert, lebt wahrscheinlich bewusster.
Er lebt bewusster und er genießt jede Stunde, die er hat. Und ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Wir sollten uns nicht vor dem Tod fürchten, der sollte uns auch nicht in Panik versetzen. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass er für uns alle dazugehört, dass wir allenfalls auch einen Einfluss auf den Tod haben mit unserem Lebenswandel, wie wir uns ernähren, wie wir leben, wie wir uns verhalten. Aber wir brauchen keine Angst haben. Wir sollten eher die Energie der Angst in die Freude umwandeln für jede Stunde, die uns geschenkt ist.
Sie beschäftigen sich aber auch eher eben mit den Folgen des Todes, also mit den Leichen. Das tun die wenigsten von uns, also die wenigsten Menschen haben schon mal eine Leiche gesehen. Ich glaube auch, weil der Tod ja oft eben so dann ausgelagert wird, auch in die Krankenhäuser oder Hospize und so.
Was ich aber nicht gut finde.
Warum?
Weil es früher so war, und früher heißt vor dem 19. Jahrhundert, dass vielfach die Toten im Familienverbund aufgebahrt waren. Man daher auch die Möglichkeit hatte, seelisch, psychisch sich mit dem Tod, mit dem Verstorbenen, mit der Verabschiedung dieses Verstorbenen auseinanderzusetzen. Oft sterben heute die Leute außerhalb der Familie. Oft bekommt die Familie den Tod gar nicht mit, weil der ja im Spital oder in einem Pflegeheim oder in einer anderen Einrichtung stirbt. Und man sieht ihn dann nachher auch nicht mehr. Erst wieder am Friedhof, und die meisten schauen sich auch dann den Verstorbenen nicht mehr am Friedhof an. Das heißt, dieses Verarbeiten des Verlustes eines Menschen, das haben die Leute früher geschafft, wesentlich besser als heute. Und daher wollen wir eigentlich mit dem Tod vielfach nichts zu tun haben.
Stimmt, und das erlebe ich als Pfarrerin auch. Ich erlebe auch, wenn die Menschen eben auch die Sterbenden begleiten, dabei sind beim Tod oder so, vielleicht die Leute auch die Chance haben, zu Hause zu sterben. Das ist immer wahnsinnig schön, das ist eigentlich für die Familie, aber es wird ganz selten gemacht.
Die Leute hatten früher auch viel mehr Möglichkeiten, sich mit dem Tod häufiger zu beschäftigen. Weil früher hat eine Mutter 10 Kinder gehabt, davon sind 7 gestorben. Und sie musste alle diese 7 Kinder letztlich sterben sehen und auch verabschieden. Und daher war den Menschen früher der Tod ein wesentlich häufiger Begleiter und hat in ihren Köpfen wesentlich mehr mitgewirkt, als das heute der Fall ist.
Das habe ich mich jetzt gefragt bei dem Bach-Film. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, dass Bach 20 Kinder hatte und 10 davon sind gestorben. Kann ich mir nicht vorstellen.
Die haben sie aber alle auch gern gehabt. Mhm. Das waren ja nicht nur Zufallsprodukte, die halt passiert sind, sondern zu denen hat man ja auch Emotionen aufgebaut. Und diese Emotionen musste man dann letztlich auch verarbeiten. Und das führt dazu, dass man lernt, Todesfälle zu verarbeiten. Und das haben wir nicht mehr in unserer Gesellschaft. Und daher wollen wir mit dem Tod auch nichts zu tun haben, weil wir es ja gar nicht gelernt haben, damit umzugehen.
Was würden Sie da raten? Oder würden Sie sagen, begleitet eure Toten, lasst sie zu Hause sterben?
Naja, das ist eben die Frage, ob wir in unserer Gesellschaft überhaupt mehr in der Lage sind, auch unter den Aspekten der modernen Medizin eine adäquate Betreuung von Sterbenden noch zu erfüllen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir alle regelmäßig auf den Tod hingewiesen werden. Das kann die Aufgabe der Kirche sein, das kann die Aufgabe der Psychologen sein. Die einzigen Todesfälle, mit denen wir beschäftigt werden, sind Fernsehfilme, wo Leute abgeknallt werden. Das ist eine völlig falsche Perspektive. Wir sehen daher den Tod völlig falsch.
Deswegen machen Sie den Podcast mit Florian Klenk und wir den.
Weil es genau. Mir auch ein Anliegen ist, Bildung zu vermitteln. Wissen Sie, ich war begeisterter Hochschullehrer und ich habe das Glück gehabt, wirklich volle Hörsäle gehabt zu haben. Und mit der Pensionierung, man kommt einmal in ein Alter, wo man einfach im Bundesdienst nicht mehr tätig ist, ist für mich diese Ausbildungsschiene weggefallen. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, ich habe so viel erlebt, ich glaube, ich habe ein ganz vernünftiges Weltbild. Man sollte das auch den Leuten vermitteln. Vielleicht haben die ein Bedürfnis danach. Ja? Und daher sitze ich jetzt da.
Und ich freue mich drüber. Ich würde gerne nochmal auf die Leichen zu sprechen kommen. Ich habe hier in dem Podcast schon mal erzählt, dass meine Schwiegermutter hat mir zum 40. Geburtstag eine Gruft geschenkt, weil ich mich immer so vor der Erde gefürchtet habe. Ich wollte nicht von Würmern zerfressen werden. Seit ich aber weiß, wie man in der Gruft verrottet, bin ich nicht mehr so ganz glücklich, dass man da ja eigentlich im eigenen Saft schwimmt. Jetzt meine Frage an Sie. Sie sahen ständig Leichen in den verschiedensten Zuständen. Kennt man da noch sowas wie Ekel?
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Kennt man da noch sowas wie Ekel?
Nein, weil es sich ja um ausschließlich ganz natürliche biologische Prozesse handelt. Wenn man also eine Ehrfurcht vor der Natur hat und dem Wirken der Natur, kann man sich nicht ekeln vor Würmern. Wobei das Wort Würmer unter Anführungszeichen steht, also vor Fliegenmaden. Ja? Weil wenn man sich wissenschaftlich mit den Fliegenmaden beschäftigt, so wie ich das 25 Jahre gemacht habe, dann beginnt man Begeisterung für diese Geschöpfe zu entwickeln, weil auch das sind faszinierende Geschöpfe der Natur, die ihren Regeln folgen, die ihre Gesetzmäßigkeiten haben, die in dieser Welt eine Funktion haben, die hineingehören. Gäbe es die nicht, würde diese Welt ein ganz massives Defizit haben. Das heißt, die Prozesse nach dem Tod sind ganz natürliche biologische Prozesse, die halt von der Konsistenz her etwas anders sind. Das Fleisch eines Toten beginnt weich zu werden. Gut, das muss man wissen, dann ekelt einem nicht mehr. Das beginnt zu riechen. Warum riecht es? Weil die Fettsäuren sich chemisch verändern und zu duften beginnen. Ich sage absichtlich duften, denn wenn ich mir einen Käse kaufe und den eine Woche bei Raumtemperatur reifen lasse unter einer Glasglocke, dann beginnt auch dieser Käse zu riechen. Dafür empfinde ich überhaupt keinen Ekel, sondern sage, Mann, das ist ein super schmeckender, gut aromatischer Käse. Es sei denn, man mag halt keinen reifen Käse. Da muss man halt irgendwie so einen, wie sagt man in Deutschland, Quark oder Topfen. Ja?
Quark.
Also so einen Quark, so einen Käse essen, der halt noch nichts riecht und natürlich nichts schmeckt. Aber das ist nicht die Natur des Käses. Der Käse soll ja, die Franzosen sind ja da ganz berühmt dafür, der muss ja einen richtigen Geschmack und Geruch entwickeln. Und analog verhält sich auch das Fett eines Menschen. Nur besetzen wir das mit Ekel, während wir zu einem Feinkostgeschäft gehen und einen tollen französischen Käse kaufen und den aber nicht negativ besetzen.
Schön, wie liebevoll Sie von Käse und Leichen sprechen. Wenn Sie dann so eine Leiche vor sich haben, überlegen Sie sich, was das für ein Mensch war oder interessiert Sie das auch?
Ja, da muss ich ein bisschen versuchen zu erklären, was macht ein Gerichtsmediziner? Und ein Gerichtsmediziner obduziert unter anderem für die Justiz Todesfälle zur Klärung dieses Todesfalles. Und um gut und sauber arbeiten zu können, muss man versuchen, jede Form von Emotion aus der Sache rauszuhalten. Das kann also das grausigste Verbrechen sein. Es geht darum, dass ich diesen Fall analysiere. Dass ich feststelle, was hat er für Verletzungen, wie sind sie zustande gekommen, wann sind sie zustande gekommen. Dafür versuche ich wirklich roboterartig meine Emotionen vollkommen auszuschließen. Ich dokumentiere und schließe nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus diesen Erkenntnissen. Und wenn ich dann die Handschuhe ausziehe und das Protokoll diktiert ist und das Gutachten diktiert ist und das Ganze nur mehr auf Korrektur gelesen wird, dann kann ich wieder meine Emotionen dazukommen lassen und dann mir durch den Kopf zerbrechen, meine Güte, was hat denn hier stattgefunden zwischen diesen Menschen? Aber da ist das Gutachten, ist der Befund schon erhoben und dann ist das Gutachten schon diktiert. Und dann kann ich es zulassen, mir Emotionen zu erlauben, weil die Emotionen stören die Analyse.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie das eben einmal hatten beim Tsunami, bei einem Kind.
Ja, sowas hatte ich. Und das sind die Dinge, die einem dann sehr nahe gehen. Soll ich das erzählen?
Bitte, können Sie es nochmal erzählen.
Für mich auch eine gute Psychotherapie. Wer ja öfter mal über solche Dinge spricht, desto besser verarbeitet man sie. Ich war 2004 nach dem Tsunami in Thailand bei dem Identifikationsteam, diesem internationalen Team, Verstorbene zu identifizieren. Und in einer Mittagspause bin ich gesessen vor diesen Tempelanlagen, weil die Obduktionen haben in den Tempelanlagen stattgefunden, weil die Buddhisten ja ihre Verstorbenen kremieren und in jeder buddhistischen Tempelanlage gibt es hinten so einen kleinen Tempel, der schaut recht hübsch aus, mit diesen berühmten geschwungenen roten Tächern und nur ragt dann mitten hinten ein Rauchfang heraus. Und das ist die Kremationsanlage. Und die Leute werden, wenn sie versterben, in den Tempel gebracht, dann gibt es dort entsprechende Rituale und dann werden die Verstorbenen im Tempel kremiert. Und wir haben daher in den Tempelanlagen seziert, einerseits, weil es ein bisschen abgeschirmt war gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere den Journalisten und so weiter, und weil die Thailänder es gewohnt sind, die Buddhisten gewohnt sind, ihre Verstorbenen, wenn sie einen Verstorbenen finden, den in den Tempel zu kriegen. Weil das ist der Ort, wo ein Verstorbener hinkehrt. Und wir haben daher sozusagen, die Leichen wurden angeliefert in den Tempel und wir haben im Tempel seziert. Und nach der Arbeit ist man halt gelegentlich dann vor die Tempelanlage gegangen. Dort gibt es so Standeln, wo halt so Imbisse sind. Und dort habe ich mich halt hingesetzt und habe dort meine Jause gegessen, gebraten. Ich kann mich noch erinnern, das waren gebratene Bananen mit Reis. Und da kam also ein deutscher Staatsbürger zu mir und hat gesagt, gehören Sie zu diesem Team da? Sag ich, ja, ich gehöre zu dem Team. Und hat er gesagt, ich suche meine Tochter. Die war, als die Welle gekommen ist, am Strand und ist von der Welle weggespült worden. Und wir gehen davon aus, dass sie verstorben ist. Haben Sie sie gesehen? Sage ich, wir haben da 3000 Verstorbene. Sagt er, ich habe hier ein Foto, so war sie bekleidet, so hat sie ausgesehen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, armer Mann, wie kann ich ihm helfen? Habe ich gesagt, na, geben Sie mir eine Telefonnummer, wenn ich was weiß, melde ich mich. Und zu meiner fürchterlichen Überraschung ist ein paar Tage später dieses Kind bei mir am Tisch gelegen. Und das geht einem dann schon sehr nahe und das kriegt man nicht aus dem Kopf, weil man einfach diesen emotionellen Bezug hat. Und daher ist man auch geschützter als Gerichtsmediziner, wenn man nicht zu viel Privates weiß. Von den Verstorbenen weiß, weil man diese Fälle mit den Rest seines Lebens mitschleppt. Und wenn man so wie ich ungefähr 10.000 Obduktionen gemacht hat, das ist also ungefähr die Bevölkerung des ersten Bezirkes Wien innere Stadt, dann ist es besser, man hat nicht so viele Schicksale im Kopf, ja, weil das belastet einen.
Könnten Sie eigene Familienmitglieder obduzieren?
Das könnte ich. Ich war auch bei der Obduktion meines Schwiegervaters dabei. Ich habe im Leben einige Leute seziert, die ich auch privat gekannt habe. Aber da ist es auch kein Problem, wenn man das richtige Weltbild hat. Wenn man sagt, okay, dieser Mensch ist erloschen. Das, was hier übergeblieben ist, was hier analysiert, untersucht wird, sind die verderblichen, sterblichen Überreste. Und wenn es einen Sinn macht, die zu untersuchen, um daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können, wie zum Beispiel, was hat der jetzt wirklich für eine Krankheit gehabt und könnte sich das irgendwie auf die Nachkommenschaft, gibt es da genetische Ursachen, muss man aufpassen in der nächsten und übernächsten Generation, ob diese Krankheit wiederkommt, dann macht es Sinn zu obduzieren. Und dann ist man schon wieder von den Fragestellungen und von der objektiven Neugierde getrieben und vergisst sogar dabei, dass man eigentlich diese Person gekannt hat.
Ich habe es eingangs schon gesagt, Sie sind in Österreich ja wirklich ein Star
mittlerweile. Ja, ich wurde zum Star gemacht. Ja, ich bin einer von, weiß ich nicht, 20, 30 Gerichtsmedizinern in Österreich.
Ja, aber hat Sie das große Interesse an diesem Thema überrascht oder eben, dass dann der Podcast so erfolgreich läuft, dass das Buch sich so verkauft, dass es eine eigene Show gibt?
Weil ja doch im Innersten der Menschen die Neugierde nach dem Tod existiert. Es ist ja auch ein Bedürfnis, auch wenn wir es verdrängen. Wenn man es schafft, das Ganze nicht sensationsgeil zu präsentieren, sondern eher wissenschaftlich, sachlich und viele Fragen, die in den Köpfen der Leute unbeantwortet sind, beantworten kann und dann auch ein bisschen Bildung wieder vermittelt, dann merkt man offenbar, dass es doch bei den Leuten ankommt und das Interesse da ist. Und solange das da ist, freue ich mich, dass man mir zuhört.
Einer meiner Lieblingsgerichtsmediziner ist aus dem Fernsehen, aus dem Tatort, den Karl Friedrich Börner. Kennen Sie den?
Jawohl, kenne ich den, ja. Ich unterhalte mich auch immer gut. Ja.
Ja, eben, das würde mich interessieren. Wenn Sie so einen Tatort schauen und ihn dann beim Obduzieren zuschauen, denken Sie sich, dann gibt es ja gar nicht, würde kein Gerichtsmediziner der Welt so machen, also diese Realitätsfehler.
Ja, aber es ist eben Gott sei Dank schon so überzeichnet, dass eben die Leute, die das sehen, sich sagen, so kann es in Wirklichkeit ja nicht sein.
Skurrile
Personenkonstellationen, skurrile Gespräche. Und das hat dann Unterhaltungswert. Und ich finde das auch okay. Viel gefährlicher ist es, wenn es nicht überzeichnet ist, sondern wenn es so versucht wird darzustellen, vor allem in diesen amerikanischen Filmen, diese CSI, wie sie alle heißen, wo den Leuten vermittelt wird, es wird eine Blutprobe aus einer verstorbenen Person entnommen, in irgendein Gerät hineingespritzt und innerhalb von Sekunden erscheint am Bildschirm, welches Gift das ist und wo man das erwerben kann. Ja, wenn man bedenkt, dass also die Todesursache von Amy Winehouse, die eine Alkoholvergiftung gehabt hat, die man innerhalb von 24 Stunden beantworten kann, dass das ein halbes Jahr gedauert hat, in England und beim Michael Jackson noch länger.
Woran ist der dann nochmal gestorben?
Naja, der ist an einer Medikamentenvergiftung gestorben. Aber die Realität in der Gerichtsmedizin schaut ganz anders aus als diese amerikanischen Filme. Die sind aus dramaturgischen Gründen so sehr verfälscht, dass man in den Köpfen der Leute aber Eindrücke vermittelt, die Leute dann mitnehmen. Und mich erlebe immer wieder bei Gericht, bei irgendwelchen Prozessen, wo dann die Geschworenen mir Fragen stellen wie, warum haben Sie das nicht beantworten können? Und ist der jetzt links neben der Person gestanden, als er gewürgt hat, oder rechts neben der Person gestanden, als er gewürgt hat? Können Sie sagen, hat er von vorne gewürgt oder von hinten gewürgt? Und da muss man sagen, manchmal sieht man am Hals überhaupt nichts bei einer Würgten, weil das Würgen oft gar keine großartigen Spuren äußerlich hinterlässt, meistens innerlich. Ja? Das heißt, Rekonstruktionen wie die Finger positioniert waren am Hals, das sind Dinge, die im Fernsehen vermittelt werden. Auch wenn der Colombo kommt und der Gerichtsmediziner ihm sagt, der Tod ist um 19.31 Uhr eingetreten. Daher schafft es der Herr Colombo auch in 90 Minuten diesen Fall zu lösen, weil der so eine präzise Zeitangabe hat.
Wäre
in Wirklichkeit schaffen wir als Gerichtsmediziner ein Zeitfenster von plus minus 1,5 Stunden anzugeben. Das ist so eine statistische Glocke, wo man sagen kann, am wahrscheinlichsten ist das Zeitfenster plus minus 1 Stunde, aber es könnte auch noch ein bisschen weiter draußen liegen. Und wenn man aber den Kriminalbeamten sagt, okay, der Tod ist in diesem Zeitfenster eingetreten und die ordentlich ermitteln, dann schaffen sie das auch einzugrenzen, welche Personen hier zur Diskussion stehen. Wenn man sagt 19.31 Uhr, dann geht man das Risiko ein, dass man auf jeden Fall falsch liegt. Ja, aber auch das glauben die Geschworenen oft nicht, ja, weil sie eben vom Fernsehen fehlgeleitet wurden. Gerichtsmedizin in den Medien ist ganz anders als in der Praxis.
Gut zu wissen, wichtig zu wissen. Ich hätte beim Würgen jetzt auch sofort so einen blauen Hals vor Augen, aber ist dann nicht immer so.
Sie bekommen vielleicht einen blauen Kopf, weil ja sozusagen die Blutzirkulation beeinflusst wird, aber die Abdrücke am Hals müssen manchmal gar nicht besonders imposant sein.
Sie haben ja nicht nur aktuelle Leichen unterm Messer oder aktuelle, also moderne, sondern auch historische. Mit Bewunderung habe ich gesehen, eben, dass Sie die Locke von Beethoven hatten. Und
eine Locke von Beethoven.
Da sind viele im Umlauf, oder?
Ja, es gibt Berichte von Zeitgenossen, Freunden von Beethoven, die berichtet haben, dass man anlässlich seines Begräbnisses ihm einen Lorbeerkranz um den Kopf gewunden hat, weil er keine Haare mehr am Kopf hatte. Es war dieser berühmte Beethoven mit dieser massiven Lockenpracht, weil in Wien so viele Leute gekommen sind und seinen Sekretär gebeten haben, sie hätten gerne als Andenken eine Locke von Beethoven. Und es gibt tatsächlich auf dieser Welt, auch heute noch, und das ist ja doch jetzt schon 200 Jahre her, eine extrem große Zahl von Beethoven-Locken, die von verschiedenen Museen, privaten Besitzern verwahrt werden. Davon sind einige gefälscht, weil man halt einfach auch zeitlang versucht hat, auch Kapital aus solchen Reliquien zu schaffen. Aber von Beethoven gibt es viele Locken und ich hatte das Glück, insgesamt jetzt schon in meinem Leben 4 Locken von Beethoven zu untersuchen, weil es Hinweise dafür gibt, dass Beethoven, der ja eine Leberentzündung, Hepatitis gehabt hat, dann eine Leberzirrhose entwickelt hat. Das hängt zusammen wahrscheinlich auch damit, dass seine Leberentzündung nie ausgeheilt ist und er damals relativ viel Alkohol konsumiert hat. Wasser zu trinken war damals lebensgefährlich, weil die Brunnen meistens mit Fäkalien verunreinigt waren und die Cholera und der Typhus als Krankheiten grassiert haben. Da ist es immer besser gewesen, etwas Vergorenes zu trinken. Bier hat er nicht getrunken, weil er war ein Rheinländer. Und als Rheinländer hat er sich selbstverständlich dem Wein zugeneigt gefühlt. Und Beethoven hat also im Tag wahrscheinlich doch eine Flasche oder mehr Wein getrunken, was bei einer Hepatitis nicht gut ist. Und es gibt ja einen Obduktionsbericht von Beethoven, der eindeutig zeigt, dass Beethoven eine Leberzirrhose gehabt hat und eine Bauchwassersucht.
Seine Bauchwassersucht?
Das heißt, wenn das Blut nicht mehr durch die Leber gepumpt werden kann, weil sie narbig umgewandelt ist, dann kommt es zu Flüssigkeitsausschwitzungen in die Bauchhöhle. Der Bauchumfang nimmt zu und die Leute haben dann viele Liter Flüssigkeit in der Bauchhöhle, was dazu führt, dass das Zwerchfell hochgedrückt wird und die Leute nicht mehr tief einatmen können. Schmerzen. Und die dann Atemnot bekommen und Erstickungszustände und dann muss man die Flüssigkeit aus dem Bauch ablassen. Und das hat man bei Beethoven 4-mal gemacht. ohne Narkose selbstverständlich, sehr heroisch. Und wir konnten in den Haaren Beethovens, wir haben zwei Locken von Beethoven, in denen wir nachweisen konnten, dass hier Blei als Arznei verordnet wurde. Und zwar hat man damals Bleiarzneien verwendet, um Schleim zu lösen. Das war damals beim Beethoven wichtig, weil er sich ein halbes Jahr vor seinem Tod eine Lungenentzündung zugefügt hat. Und um diese Lungenentzündung zu lösen, den Schleim zu lösen, hat man ihm ein Bleiarznei gegeben. Und dann bei den Punktionen des Bauches hat man diese Wunden mit Bleipflastern versiegelt. Bleipflaster sind eine klebrige Masse, so ähnlich wie Honig, mit denen man Textilien bestreichen kann und die dann sozusagen als Pflaster auf diese Wunden draufgeben kann. Das heißt, man verhindert den Sekretaustritt aus dem Bauch und gleichzeitig desinfiziert das Blei den Wundrand und verhindert, dass eine bakterielle Infektion dort stattfindet. Das war State of the Art damals. Mhm. Man hat damals nichts anderes gehabt. Und immer dann, wenn Blei mit seinem Körper in Kontakt gekommen ist, hat er Blei in seinen Körper aufgenommen und wir können in den Haaren diese Bleikonzentrationen, die von der Norm abweichen, nachweisen. Und daher haben wir Hinweise dafür, dass tatsächlich sein Tod mit einer Bleitherapie und der Grundkrankheit im Zusammenhang steht. Das sind halt die Techniken, die man aus der Gerichtsmedizin für solche historische Fälle einfach anwenden kann.
Gab es irgendeine ganz überraschende Erkenntnis bei diesen historischen Forschungen an den Knochen, sind es ja wahrscheinlich meistens, oder Haaren von Menschen? Irgendwas, was Sie überrascht hat?
Ich denke jetzt gerade über meine historischen Fälle nach. Ja, das ist einer der interessanten sogenannten historischen Fälle, der spielt wieder ins Religiöse hinein, weil wir ja doch hier einen Podcast auch mit religiösen Hintergrund machen. Und zwar war das die Seligsprechung durch den Papst des Ladislaus Batjani Stratmann.
Der Arzt.
Das war ein Arzt, war an sich ein begüterter Adeliger, der eigentlich es nicht nötig gehabt hätte zu arbeiten. Er hat Medizin studiert, hat aus seiner eigenen Schatulle zwei Krankenhäuser finanziert, hat kostenfrei seine Untertanen Augen operiert. Er war spezialisiert für Augenoperationen und war ein gütiger und barmherziger Mensch, kann man sagen. Das ist auch der Grund, warum die Kirche ihn dann letztlich für eine Seligsprechung vorgeschlagen hat. Und im Rahmen so einer Seligsprechung muss man laut Vatikan eine Rekognoszierung der sterblichen Überreste, eine Bestandsaufnahme. Das heißt, anlässlich des Seligsprechungsverfahrens gefragt, was gibt's denn noch von dem? Und man versucht dann diese sterblichen Überreste in entsprechende Behältnisse zu überführen und sie zu versiegeln, damit kein Missbrauch damit mehr getrieben wird. Religienhandel, etc. Gut. Und für diese Rekognoszierung nimmt man sich einen Sachkundigen. Und ich habe das Glück gehabt, diese Rekognoszierung durchzuführen. Es war im 1988er Jahr. Und das Spannende war, dass der verstorbene Batjani skelettiert war, aber seine Hände und sein Herz waren nicht verwest.
Mhm. War der in einem normalen Grab oder in einer Gruft?
Der war in einer Gruft, aber dieser Metallsarg, in dem er lag, hatte eine Lötstelle, die undicht war. Das heißt, es kam Sauerstoff dazu, was in einer Gruft ja eher nicht wünschenswert ist, weil da versucht man ja eher luftdicht abzuschließen. Aber da war eine Lötstelle undicht und da sind eine Unzahl von Gruftfliegen, das sind so kleine Fliegen, die sind Kümmelkern groß, die sind dort eingedrungen und die Maden haben sozusagen diesen Weichteile aufgefressen. Immerhin ist er damals 50 Jahre bestattet gewesen.
Und also nach 50 Jahren ist normalerweise auch
Madenfraß von Gruftfliegen ist Prinzip der Körper skelettiert und er war es auch, aber die Hände als auch das Herz waren Weichteil erhalten.
Okay, und die Kirche hat gesagt, das ist ein Wunder. Und der damals dort anwesende
Bischof hat zu mir gesagt, mein lieber junger Freund, ich war damals noch deutlich jünger, hat er gesagt, der Himmel will uns was sagen. Die heilenden Hände und das gute Herz. Mhm. Und ich habe dann den Bischof, wir sind dann eingeladen worden von den Franziskanern, die dort diese Grabstätte betreuen, und haben wir dort eine Suppe bekommen im Refektorium. Und ich saß dann neben dem Bischof und der Bischof hat gesagt, ja, also der Himmel will uns was sagen. Und ich habe gesagt, Herr Bischof, es tut mir so leid, dass ich Sie jetzt desillusionieren muss, aber das lässt sich naturwissenschaftlich erklären. Und zwar hatte der Verstorbene in jeder Hand ein silbernes Kruzifix und um den Hals trug er ein Kettchen mit einem goldenen Anhänger der Maria Mutter Gottes von Mariazell, diese Mantel Mutter Gottes. Und dieser Anhänger ist durch die Rippen im Rahmen der Fäulnis auf das Herz gefallen. Jetzt ist aber so ein feuchter Sarg innen ein Elektrolyt. Es treten ja Flüssigkeiten aus, Salze entstehen. Und wenn jetzt zwei Metalle in einem Elektrolyt, zwei verschiedene Metalle in einem Elektrolyt eintauchen, dann hat man ein galvanisches Element.
Da weiß ich leider nicht, was das ist.
Das ist das Phänomen der Batterie. Ah, ja. Zwei Metalle in einer Elektrolytflüssigkeit erzeugen einen Strom. Ja. Und der Strom fließt vom unedlen Metall zum edlen Metall. Das ist das Silber, wurde von den Kruzifixen abgelöst und wanderte von den Händen, die vor der Brust verschränkt waren, zum Herzen, wo der goldene Anhänger war. Und überall dort auf diesem Weg zwischen Brustbein und Herz war Silber übergetreten ins Gewebe und Silber hat eine desinfizierende antibiotische Wirkung. Und Fliegenmaden hassen Silber. Das heißt, die Maden haben die Weichteile nicht gefressen und die Bakterien sind nicht gewachsen und dadurch sind diese Strukturen erhalten geblieben. So hat der Bischof gesagt, ja, der Himmel will uns trotzdem etwas sagen, denn der Anhänger hätte ja nicht aufs Herz fallen müssen. Der hätte ja über den Brustbein bleiben können. Und die Hände hätten ja die Kruzifixe im Rahmen der Bestattung verlieren können. Der Himmel kann sich in dieser Welt nur der Gesetze bedienen, die er für diese Welt geschaffen hat. Da kann er als Naturwissenschaftler damit leben. Ja. Aber er bedient sich, um in dieser Welt Zeichen setzen zu können, des Zufalles. Da kannst du als Naturwissenschaftler nichts sagen, weil der Zufall ist ein Parameter, der zweideutig ist. Entweder ist der Zufall Gottes Wille oder ist er gewürfelt, die Natur würfelt. Da kannst du nichts sagen. Ja. Damit kannst du nur sagen, okay, ich nehme das zur Kenntnis. Das heißt, es bleibt eine Frage des Glaubens, wie man diesen Fall interpretiert.
Aber ja, finde ich schon spannend, dass, obwohl man alles aufklären kann, dass doch eben so ein Rest Wunderglaube trotzdem noch Platz hat.
Der Zufall ist ein Parameter, der für uns Menschen nicht wirklich ergründbar ist. Und ich erlebe es als Gerichtsmediziner regelmäßig, dass es Zufälle gibt, die ganz wesentliche Entscheidungen in dieser Welt hervorrufen.
Hätten Sie ein Beispiel?
Dass der Herr Trump nur am Ohrläppchen gestreift wurde.
Kurz noch zu den historischen Fällen. Gäbe es irgendeine Leiche, die Sie wahnsinnig gerne noch sich anschauen würden?
Es gibt viele, die ich im Hinterkopf trage, vor allem von den historischen Fällen. So ist zum Beispiel Kaiser Leopold II., das ist der Bruder des Kaiser Josef II., ein Sohn Maria Theresa. Der nur ganz kurz Kaiser war. Zwischen Kaiser Josef II. Und Kaiser Franz I. war der nur ganz kurz Kaiser und der ist unter ganz sonderbaren Bedingungen gestorben, wo man sich die Frage stellt, ist der vergiftet worden? Auch dessen Sarg korrodiert in der Kapuzinergruft und den würde ich gerne noch untersuchen auf die Frage, ob er vergiftet wurde oder nicht. Also da gibt es tolle Fälle noch. Und man müsste mir noch einmal das Leben um 50 Jahre prolongieren, dass ich das alles umsetze.
Gut, vielleicht zum Schluss würde mich noch interessieren. Man sagt, der Tod ist ein Wiener. Warum?
Der Tod wird deshalb als Wiener bezeichnet, weil der Wiener im Umgang mit dem Tod etwas anders denkt als zum Beispiel die Deutschen. Weil aus der österreichischen Geschichte heraus der Umgang mit dem Sezieren sich ganz anders entwickelt hat. Man sagt, ich habe noch keine Dokumente dafür gefunden, aber es erscheint plausibel, dass der Kaiserin Maria Theresia aus volksgesundheitlichen Gründen angeraten hat, die Obduktionspflicht einzuführen. Denn wenn also Leute versterben und der Staat erfährt, woran sie gestorben sind, dann können Maßnahmen ergriffen werden, um Seuchen einzudämmen. Und das Obduzieren war ja immer auch ein bisschen in Kollision mit der Kirche. Und Maria Theresia war an sich sehr eine gläubige Frau. Und man hat ihr geraten, um in der Bevölkerung keine Unruhe zu erzeugen, das Rädern und Vierteilen als Exekutionsmethode, die es damals im Gesetz noch gab. Also jeder Bürger in Österreich musste damit rechnen, dass er bei bestimmten Delikten hingerichtet werden konnte durch Rädern und Vierteilen. Es wurde damals fast nicht angewandt, aber es gab es noch. Und da hat man ihr geraten, sie soll dieses Rädern und Vierteilen aus der Gesetzgebung rausnehmen und etwas anderes, was potenziell vielleicht unpopulär wäre, nämlich das Obduzieren der Verstorbenen, einzuführen stattdessen.
Sie werden einfach nach dem Tod zerlegt,
die Menschen. Genau, und da hat der Wiener sich gesagt, ja, was nach meinem Tod passiert, das ist mir ja eigentlich wurscht. Wichtig ist nur, dass man mich zu Lebzeiten nicht in so einer grauslichen Weise hinrichten kann. Und daher hat der Wiener schon einmal diesen Tausch ganz gut akzeptiert. Und es wird seit 250 Jahren in Österreich fleißig obduziert. Und ich kann mich erinnern an den Kongressen in Deutschland, wo unsere Kollegen gesagt haben, ach ihr Österreicher, ihr habt es ja gut, ihr könnt ja obduzieren. Bei uns ist ja das alles so reglementiert und alles schwierig und so weiter. Und die Österreicher, die haben da ja viel mehr Erfahrung, weil die haben ja und so weiter. Das heißt, in Österreich ist das Obduzieren gang und gäbe. Die Bevölkerung ist seit Generationen positiv demgegenüber eingestellt. Ich habe erlebt, dass Eltern von Kindern, die am plötzlichen Kindstod gestorben sind, zu mir gekommen sind, ein paar Tage nach dem Tod ihrer Kinder und haben gesagt, bitte sezieren Sie mein Kind, wir möchten wissen, woran ist es gestorben, haben wir was falsch gemacht, was müssen wir machen, wenn wir wieder ein Kind haben. Das heißt, die Leute sehen das Obduzieren als eine, Anführungszeichen, Wohltat, eine gesundheitsmedizinische Wohltat. Und daher ist der Österreicher dem Obduzieren und dem Tod, verkauft es mir gewandt, vor den Himmel. Ja? Also positiv eingestellt. Ja. Das ist kein Problem. Sezieren ist kein Problem in Österreich.
War eigentlich schön. Was kann man vom Tod fürs Leben lernen?
Man kann, wie wir heute schon gesagt haben, vom Tod, also vom geistigen Umgang mit dem Tod lernen, dass man jeden Moment, der einem geschenkt ist, in diesem Zeitfenster, das wir alle nicht kennen, wie es limitiert ist, dieses Leben wirklich aufrichtig, anständig, aber genussvoll leben. Ich glaube, das sollte uns der Tod lehren.
Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor, und kann allen nur empfehlen, Podcast Klenk und Reiter jetzt gleich weiterzuhören. Danke, dass Sie hier waren.
Das war über das Ende Folge 31. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut